Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. An diesem dritten Sonntag im Advent hören wir Gottes Wort aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 5. Der Apostel Paulus schreibt: Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Mir aber ist's ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht, auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin mir zwar nichts bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist's aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ja, liebe Gemeinde, Geheimnisse. Geheimnisse gehören zur Adventszeit, zur Vorbereitung auf Weihnachten hin doch dazu. Und dir ist es wahrscheinlich auch eine riesengroße Freude, wenn du für einen anderen lieben Menschen ein Geschenk vorbereiten hast, kannst und es dann vor ihm einige Zeit geheim hältst. Denn du willst ihn ja damit mit deinem Geschenk überraschen und ihm so eine überraschende, spannende Freude machen. Der Apostel Paulus schreibt in seinem Korintherbrief auch von Geheimnissen. Er schreibt hier über Gottes Geheimnisse. Und von diesen Geheimnissen Gottes ist an ganz vielen Stellen im Neuen Testament die Rede. Im Unterschied zur Geheimhaltung deines Weihnachtsgeschenkes hat Gott seine Geheimnisse allerdings nicht für sich selbst behalten. Es ist ein Geheimnis ganz anderer Art. Ja, es sind wunderbare Geheimnisse des Heilshandelns Gottes und seiner Herrlichkeit. So schreibt der Apostel Paulus im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, darüber: Und groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens. Er, der lebendige Gott, ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Also der allmächtige, ewige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erden, er hat sich selbst entäußert. Er hat den Himmel verlassen und ist Mensch geworden, ist zu uns in diese Welt hineingekommen, mitten hinein in unsere Vergänglichkeit. Weihnachten, ihr Lieben, ist die Feier genau dieses Geheimnisses, dieses Mysteriums Gottes. Aber dennoch, dieses Geheimnis geht weit über Weihnachten noch hinaus. Gerechtfertigt im Geist, sagt Paulus, und das bezieht sich darauf, dass Gott seinen Sohn von den Toten auferweckt hat. Und damit hat Gott den Tod seines Sohnes am Kreuz als Sühnopfer für uns Menschen angenommen. Dann schreibt Paulus weiter: erschienen den Engeln. Das bezieht sich auf die Himmelfahrt Jesu. Und er schreibt weiter: aufgenommen in Herrlichkeit. Damit sagt Paulus, dass Jesus Christus der König aller Könige ist, dass er zur Rechten Gottes sitzt und dass er regiert und dass er eines Tages ein zweites Mal sichtbar auf diese Welt kommt, um dann sein Reich zu vollenden. Und all diese Heilsereignisse, ihr Lieben, die nehmen wir auf, wenn wir miteinander im Gottesdienst das Geheimnis des Glaubens singend bekennen. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Und wie alle liturgischen Stücke eines Gottesdienstes entspricht auch dieses Geheimnis des Glaubens eben nicht unseren menschlichen Gedanken. Das kommt nicht aus uns Menschen selbst hervor. Das ist auch nicht etwa eine lange menschliche Tradition. Nein, diese liturgischen Stücke, die befolgen immer unmittelbar den Auftrag unseres Herrn selbst. Unser Herr, der zu uns spricht: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Jesus hat damals beim Abschiedsmahl mit seinen Jüngern ihnen diesen Auftrag gegeben. Und deshalb befolgen wir auch das bis heute an jeder Feier des heiligen Abendmahles. Unmittelbar nach den Einsetzungsworten, wenn die gesprochen werden, folgt darauf eben das singende Bekenntnis, dieses Geheimnis des Glaubens. Als Jesus damals mit seinem Jüngerkreis ja zusammensaß und das letzte Mal mit ihnen gehalten hatte, da hatte Jesus ja seinen eigenen Tod schon förmlich vor Augen. Er wusste ganz genau, was ihm jetzt in Kürze bevorsteht. Und er wies seine Jünger jetzt in dieser Gemeinschaft darauf hin, welche heilsbringende Gnade sein Sterben für sie haben wird. Jesus versuchte den Jüngern die Bedeutung seines Sterbens deutlich zu machen, die Bedeutung des neuen Bundes, den Gott am Kreuz von Golgatha aufgerichtet hat, der geschehen ist durch das Blut Jesu Christi. Und genau diesen Sühnetod unseres Herrn, den sollen und den wollen wir verkünden. Der Tod, die Macht des Todes, konnte allerdings die göttliche Lebenskraft nicht festhalten. Der Tod konnte Gott nicht binden. Der Tod konnte nicht siegen. Und weil Jesus Christus gesiegt hat und Gott ihn auferweckt hat von den Toten, deshalb jubeln wir dann: Deine Auferstehung preisen wir. Wir verkünden also zum einen den Tod Jesu und wir preisen zugleich seine Auferstehung. Und wir sollen das tun zu seinem Gedächtnis, sagt Jesus. Wenn wir das tun zu seinem Gedächtnis, dann ist das zwar auch eine Erinnerung, da gehen unsere Gedanken zurück auf das, was vor 2000 Jahren geschehen ist in Jerusalem, aber noch viel mehr tun wir zu seinem Gedächtnis, dass wir eben die Gegenwart Jesu mitten unter uns feiern. Die Gegenwart Jesu auch 2000 Jahre nach Golgatha, das ist nicht nur ein gedankliches Zurückerinnern, sondern wir feiern in jedem Gottesdienst die Gegenwart unseres Heilandes. Er ist mitten unter uns. Und so ist die Feier des heiligen Abendmahls die Vergegenwärtigung seiner Gegenwart unter uns. Und deshalb ist diese Aufforderung: Tut dies zu meinem Gedächtnis, auch die Aufforderung an uns, dass wir unseren Herrn immer wieder an das erinnern, ihm das hinlegen, was er uns in so vielen Stellen in der Heiligen Schrift verheißen hat, was Gott uns alles zugute zugesagt hat, dass wir unseren Herrn immer wieder daran erinnern und uns unter diese Dinge stellen, dass wir ja persönlich von ihm empfangen, wenn es heißt: Für dich gegeben, für dich vergossen. In dieser Gegenwart unseres Herrn werden wir als Menschen doch immer wieder herausgerissen aus unserem alltäglichen Leben, auch herausgerissen an all den bösen Dingen und Verfehlungen, die wir auch als Christen immer wieder tun. Wenn die Gegenwart Gottes unter uns ist, dann nimmt er uns heraus aus unserem Gefallensein. Dann sind wir in ihm, dann haben wir Anteil an seinem Sieg. Und deshalb heißt es dann auch am Ende dieses Geheimnis des Glaubens: Bis du kommst in Herrlichkeit. Bis das eintreten wird, haben wir es als Christen immer wieder nötig, uns so in der Gegenwart unseres Herrn stärken zu lassen. Wenn also im Gottesdienst das Geheimnis des Glaubens aufgerufen wird und ihr dann anschließend bekennt, dass Christus für uns gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass wir das tun, bis wir ihn in seiner Herrlichkeit sehen werden, dann ist das immer etwas, wo wir gestärkt werden in der Gegenwart unseres Herrn. Und das ist mir ganz wichtig, ihr Leben, weil das so hilfreich und segensreich ist für unser Leben. Und das Schöne dabei ist, dass wir in dieser Gottesdienstliturgie, die manche nur für eine Tradition halten, dass wir da alle miteinander und nicht nur der Pfarrer vorne, sondern alle miteinander eingebunden sind. Gerade in dieser ausführlichen Gottesliturgie ist die Gemeinde selbst aufgerufen und aufgefordert, immer wieder ihre Stimme zum Bekennen Jesu und zum Lobe des göttlichen Namens zu erheben. Und wenn wir das alles uns bewusst machen, dann verstehen wir jetzt auch, warum die Geheimnisse Gottes so von ganz anderer Art und Weise sind, als die Geheimnisse, die wir Menschen mit uns herumtragen. Denn diese Geheimnisse Gottes, das sind Dinge, ja, die wir wirklich anderen Menschen auch weitergeben sollen, die öffentlich gemacht werden sollen, die bekannt werden sollen in allen Landen. Alle Welt soll hören, deinen Tod, o Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Dieses Geheimnis des Glaubens ist zum einen eine Offenbarung Gottes, und zugleich ist es ein Auftrag an uns, dieses Geheimnis, dieses Bekenntnis weiterzugeben. Und dennoch ist es auch ein Geheimnis. Und zwar ein Geheimnis in der Art und Weise, dass dieses Geheimnis der natürliche Mensch mit seinen Erkenntnismöglichkeiten überhaupt nicht erfassen kann. Dieses Geheimnis des Glaubens kann ein Mensch nur durch die Gabe des Heiligen Geistes verstehen. Und auch dieses Bekenntnis kann er nur sprechen, wenn der Heilige Geist in ihm Wohnung genommen hat. Wir Menschen, wir natürliche Menschen, wir haben keine Erkenntnismöglichkeit, um diese Geheimnisse des Glaubens, diese Heilstaten Gottes verstehen zu können. Ein natürlicher Mensch kann die Bedeutung von Weihnachten, von Karfreitag und von Ostern überhaupt nicht in seiner Tiefe begreifen. Das alles wird uns einsichtig gemacht, das alles wird uns ins Herz hineingelegt durch den Heiligen Geist Gottes selbst. Es ist also Gott selbst, der unseren Verstand und unser Herz für diese Geheimnisse Gottes öffnen muss, damit wir das annehmen können, damit wir glauben können, wenn es heißt, für dich gegeben, für dich vergossen. Und so kann allein der Heilige Geist uns in diesen neuen Heilsbund mit Gott hineinführen. Und er macht uns dann zu brennenden Nachfolgern und zu Bekennern von Jesus Christus. Liebe Gemeinde, nun wissen wir allerdings auch, dass es heutzutage viele Menschen gibt, und ich vermute auch damals schon, auch viele Theologen, die versuchen, dieses Geheimnis des Glaubens, diese göttlichen Geheimnisse sich selbst anzueignen, sich selbst deuten und verstehen und erklären zu wollen. Und dazu benutzen viele Theologen den Begriff der Allegorie, und sie behaupten, ja, ja, das mit der Menschwerdung Gottes ist ja schön. Man würde fast sagen, das ist ein schönes Weihnachtsmärchen, aber so wie es da drin steht in der Bibel, so ist es ja gar nicht gemeint, sondern es will ja nur ausdrücken, dass Gott die Menschen liebt. So werden viele Stellen nicht nur zu Weihnachten hin allegorisch umgedeutet, abgeflacht, und dabei wird Gott selber auf menschliches Niveau zurechtgestutzt. Menschen, die so an die Heilige Schrift rangehen, die haben immer den Gedanken im Hinterkopf, es kann nur das sein und gelten, was ich selbst begreifen und sehen kann. Es kann Gott nur so groß sein, wie ich ihn begreifen und erfassen und erklären kann. Und Gott darf niemals größer oder allmächtiger sein als unser menschliches Denken. Sie vertrauen also nicht der Heiligen Schrift und dem Wort Gottes, sondern sie vertrauen auf ihre eigenen Erkenntnismöglichkeiten. Ich finde das auch eine ziemlich seltsame Argumentation. Denn die gleichen Menschen heutzutage, sie gehen ja alle davon aus, dass unser Universum, in dem wir leben, unendlich sein soll. Davon sind heute Menschen, ja, die allermeisten fest überzeugt, dass dieses Universum unendlich ist. Und sie behaupten dies, ohne diese Unendlichkeit des Universums überhaupt auch nur annäherungsweise begreifen oder erklären zu können. Aber dass Gott, der Schöpfer Himmels und der Erden, größer ist als all das, was sie selbst denken und wahrnehmen können, damit will sich der natürliche Mensch nicht abfinden. Und dann folgt bei ihm ein falsches Verständnis von Gott. Denn was sollte das für ein Gott sein, der sich unserer Vernunft unterordnen müsste, einordnen müsste, der mit unserem menschlichen Verstand ja begriffen werden sollte? Ein solcher Gott wäre doch höchstens ein frommer Menschengedanke, aber eben nicht der allmächtige Schöpfer Himmels und der Erden. Und wenn wir heute in unser Predigtwort reingucken, dann sehen wir, dass der Apostel Paulus einen ganz anderen Zugang hatte, eine andere Zugangsweise. Er sagt, dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Paulus versucht also erst gar nicht, Gott und auch dieses Erlebnis vor Damaskus, als ihm der auferstandene Christus begegnet ist, das alles hineinzupressen in seine menschlichen Verstandesmöglichkeiten. Nein, der Apostel stellt sich hier ganz unter Christus. Das heißt, er vertraut Christus und seinem Wort vollkommen. Er will nur sein Diener sein, ein treuer Haushalter will er sein für seinen Herrn. Und deshalb haben auch wir vorhin vor der Einsegnung unserer Ältesten gesungen, das Höchste meines Lebens ist, dir dienen, Herr. Betrachten wir nun in drei kurzen Punkten diesen Abschnitt aus dem 1. Korintherbrief noch etwas näher. Erstens will ich kurz eingehen auf die Situation damals, auf die Situation des Paulus und seiner Gemeinde. Wir müssen dazu wissen, dieser Brief ist ja an die Gemeinde in Korinth geschrieben. Und Korinth war damals eine pulsierende Hafenstadt gewesen, eine Großstadt gewesen. Da liefen alle Fäden dieses Globus zusammen, da sind die Menschen ein- und ausgegangen. Und es gab damals ein eigenes Verb für diese Stadt und dieses Verb hieß Korinthiazestai. Das heißt also auf Deutsch korinthisch sein, sich korinthisch geben meint, ein ausschweifendes Leben zu führen. Dafür war diese Stadt damals reichlich bekannt. Und etwa 3 bis 4 Jahre, nachdem Paulus diese Großstadt besucht hatte und eine Gemeinde gegründet hatte, mitten in dieser pulsierenden Stadt, da schrieb er nun diesen Brief an seine christliche Gemeinde in Korinth, weil er sich für die Christen dort in besonderer Weise verantwortlich fühlte. Und so wie es in der Stadt Korinth war, so war es eben auch in der Gemeinde Jesu selbst gewesen in dieser Stadt. Da waren ganz unterschiedliche Menschen hinzugekommen, Menschen aus verschiedenen Kulturen und Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten. Und bei allen und in allen, die sich dort in der Gemeinde Jesu versammelt hatten, hatte der Heilige Geist kräftig gewirkt. Diese Gemeinde, ja, ist wie Pilze aus dem Boden geschossen. Viele Menschen sind dort hinzugekommen zu dieser Gemeinde. Das Segenswirken Gottes, das war wirklich, ja, überall zu spüren. Und die Gemeinde in ihrem Wachsen musste auch schnell feststellen, dass nun Spannungen aufkamen. Spannungen aufkamen zwischen den unterschiedlichen Menschen und ihren Charakterweisen und so haben sich in dieser Gemeinde, in dieser Christengemeinde in Korinth, ganz schnell unterschiedliche kleine Grüppchen gebildet. Und da waren auch solche dabei, die diesen Paulus gar nicht für so wichtig anerkennen wollten, die gesagt haben, dieser Paulus ist doch schwach und harmlos, der ist ja gar nicht richtig vom Heiligen Geist gesegnet und begabt, schaut euch auch diesen Mann an. Und sie versuchten, Paulus in seiner Abwesenheit dort schlecht zu reden, schlecht zu machen. Ich vermute mal, die, wo das getan haben, sie wollten selbst anstelle des Paulus Macht haben über diese Gemeinde. Sie haben sich innerlich besser informiert gefühlt, wahrscheinlich auch geistlicher gefühlt als Paulus selbst. Das ist immer wieder eine Gefahr unter uns Christen, wenn wir selbst uns eine Geistlichkeit angedeihen lassen oder selbst zusprechen und uns so über andere Christen erheben wollen. Wie auch immer, es scheint also eine mordsmäßige Spannung damals gegeben haben unter diesen verschiedenen Grüppchen. Und diese Gegner von Paulus, sie haben sogar Gericht abgehalten über den Apostel und das in seiner Abwesenheit. Und deshalb antwortet Paulus hier in seinem Brief: Mir macht es nichts aus, wenn ihr oder ein menschliches Gericht mich zur Verantwortung zieht. Ich urteile auch nicht über mich selbst. Das ist die Antwort des Paulus über diese Spannungen in der Gemeinde in Korinth und über die Aburteilungen, die dort Menschen in seiner Gegenwart, während seiner Abwesenheit vorgenommen haben. Und dann folgt nun ein ganz wichtiger, theologisch bedeutender Satz, den Paulus hier schreibt. Er sagt: Ich bin mir zwar nichts bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt, der Herr ist's aber, der mich richtet. Was will Paulus damit sagen? Paulus will damit sagen, dass er sich selbst am Maßstab der Gebote Gottes nichts vorzuwerfen hat. Ihm ist nichts bewusst, dass er irgendwo dieses oder jenes Gebot übertreten habe. Aber Paulus sagt klipp und klar, all das, all dieses Einhalten der Gesetze, der Gebote Gottes rettet mich nicht und hilft mir nicht. Paulus beruft sich nicht auf das, was er selbst getan hat, wie er selbst dasteht, denn Paulus weiß zu gut, was viele Menschen damals und heute eben nicht wahrhaben wollen, dass der natürliche Mensch von Geburt an ein böses, egoistisches Herz in sich trägt und dass die Sünde in einem Menschen viel tiefer liegt und greift, als wir das uns oft selbst eingestehen wollen. Die Sünde ist viel tiefer als nur in unseren äußeren Gebotsübertretungen ja wahrzunehmen. Paulus weiß, dass nichts, aber auch gar nichts einen Menschen retten kann, als allein die unverdiente Gnade Gottes. Kein Mensch wird also vor Gott gerechtfertigt durch sein gutes Verhalten, durch seine guten Werke, durch seine eigenen Anstrengungen, sondern allein und entscheidend ist, in welcher Verbindung ein Mensch zu seinem Heiland und Retter Jesus Christus steht, ob wir im Glauben mit Christus verbunden sind. Und in diesem Vertrauen auf Jesus Christus kann Paulus sich nun ganz in die Hände Gottes hineinfallen lassen, wenn er sagt: Der Herr ist's aber, der mich richtet. Einen solchen Satz kann man nur aus Gnade sprechen, im Vertrauen darauf, dass Christus für einen alles erwirkt hat. Sich in die Hände Gottes, in sein Gericht begeben und sagen: Der Herr ist's aber, der mich richtet. Und aus dieser Beziehung heraus hat Paulus dann auch alle Vollmacht und Freiheit, alle königliche Unabhängigkeit eines Verkündigers. Weil er weiß, er muss allein vor seinem Herrn Rechenschaft ablegen und allein der Herr kann und wird ihn richten. Deshalb ist Paulus auch frei vor allen Menschenmeinungen und vor allen negativen Urteilen, die Menschen über ihn sprechen und wenn Menschen ihn in ein schlechtes Licht hineinstellen wollen. Paulus kann, weil er sich ganz und gar abhängig weiß von Gott selbst, eine große Gelassenheit haben über alles negative Reden der Menschen, auch der Menschen, der Christen aus seiner geliebten Gemeinde in Korinth. Und an diesem Stand, den Paulus hier hat, da können wir den treuen Diener Jesu Christi erkennen. Ich denke dabei nicht, liebe Gemeinde, dass es uns als Christen und gerade denen, die auch ja in einem besonderen Amt stehen, dass es uns gleichgültig sein sollte und sein könnte, was Menschen, auch Menschen, die keine Christen sind, über uns denken. Das kann uns nicht gleichgültig sein und das ist uns auch nicht gleichgültig. Und wer solche Notsituationen, solche Anfeindungen, solche schlechte Reden über einen selbst schon mal erlebt hat, weiß, wie einem das auch ja, an Haut und Nieren gehen kann. Das ist etwas Schwieriges. Aber dennoch, ihr Lieben, wir wissen, all diese Urteile von Menschen über uns Christen sind keine letztgültigen Urteile. Sie können uns eigentlich nichts mehr anhaben, weil wir als Christen zu Christus gehören und er allein über uns richten wird und wir nur ihm allein verantwortlich sind. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt, eben Gottes Richten. Paulus nennt sich hier selbst ein Diener und Haushalter. Damit bekennt Paulus, dass er eben nicht sein eigener Chef ist, sondern dass er einen Dienstherrn hat. Und diesen Dienstherrn hat er gerne, weil Paulus seit seiner Begegnung mit dem auferstandenen Christus vor den Toren in Damaskus immer wieder erfahren durfte, dass dieser Dienstherr es gut mit ihm meint. Dass Christus das Beste ist, was ihm, also dem Paulus in seinem Leben begegnet ist. Und das Ganze kommt in den Begriff Gericht, der für uns ja oft so negativ besetzt ist. Das alles kommt im Begriff Gericht durchaus zum Tragen. Denn dieser Begriff Gericht hat in der Bibel einen weiten Horizont. Bibel versteht auch darunter Richtung geben. Da ist dasselbe Wort drin, Gericht, Richtung geben. Oder meint auch einem zum Recht zu verhelfen. Auch das ist gerecht, einem anderen zum Recht zu verhelfen. Und wir feiern ja gerade die Adventszeit. Und damit stehen wir in der adventlichen Verheißung drin. In der Verheißung, dass eben Christus ein zweites Mal sichtbar kommen wird. Und er will dann kommen, um uns zu helfen und eben unser Leben an seinem guten Ziel auszurichten. Also wenn Gott Gericht hält, dann will er uns auch ausrichten auf das, was geschehen wird, wenn Jesus Christus wiederkommt. Christus will uns also die richtige Orientierung geben in unserem Leben. Und dann wird, so sagt Paulus, einem jeden von uns sein Lob von Gott zuteil werden. Was ist mit diesem Lob gemeint? Lob in der Bibel heißt immer auch bekennen und bejahen. Also wer sich zu Christus bekennt in dieser Welt, zu dem wird sich Christus auch im Gericht bekennen. Jesus wird dann für ihn einstehen, Jesus wird dann für ihn Ja sagen. Und so wird Christus die Seinen durch das jüngste Gericht hindurch ins ewige Leben hineinführen. Ja, und noch mehr, mit dem Evangelisten Johannes wissen wir, dass wir im Glauben an Jesus Christus bereits hindurchgedrungen sind, durch Tod und Gericht durchgedrungen sind ins ewige Leben. Das ist also nicht nur eine Zukunftsverheißung, sondern diese Gegenwart, dieses Hindurchgedrungensein haben wir schon, weil wir jetzt hier in der Gegenwart zu unserem Herrn Jesus Christus gehören. Wenn wir uns das bewusst machen, was Gericht Gottes für uns Gutes bereithält, weil wir keine Angst haben müssen vor dem Gericht, weil Christus ja alles für uns getan hat, weil Christus für alle unsere Verfehlungen, für alle unsere Schuld gestorben ist, weil wir mit Freude diesem Gericht entgegengehen dürfen, weil wir wissen, am Ende wird uns Gottes Lob, Gottes Lohn zuteil werden. Weil wir das aber auch wissen, ihr Lieben, warnt uns Paulus auch davor, dass wir vor aller Zeit, also in dieser Welt, schon anfangen, über andere Menschen zu richten und über andere Gericht zu halten. Und Paulus tut das aus einem guten Grund, denn wir Menschen haben viel zu wenig Einblick in das Leben unseres Nächsten. Wir können nicht in die Tiefe eines Nächsten hineinschauen und wissen, was bei ihm, ja, seine Seele bewegt. Das kann allein Gott selbst. Und wenn wir einen Menschen so nicht eben durchschauen können, wenn wir einen Menschen nicht wirklich so wahrnehmen können, wie er vor Gott steht, wer sind wir, dass wir uns anmaßen sollten, über unseren Nächsten Gericht zu halten, ihn zu verurteilen, ihn abzuschreiben? Wir können das nicht und wir sollen das nicht. Wirklich richten, gerecht richten, kann nur Gott selbst. Und jetzt komme ich zum dritten und letzten Punkt. Unsere Treue. Paulus sagt, nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Treue. Das wissen wir, glaube ich, alle. Treue halten, Treue leben, das ist nicht immer leicht. Das kostet uns manchmal viel Mühe. In allen Lebensbereichen, nicht nur im Glauben. Es gibt doch so viele Dinge unseres alltäglichen Lebens, die uns immer wieder ablenken können und die uns dann so viel Kraft und Ausdauer rauben. Die Ehe, die Kinder, der Beruf, die altgewordenen Eltern, aber auch der Hausbau vielleicht oder mein Hobby, aber auch vielleicht meine Krankheit oder jetzt seit 2 Jahren fast die Pandemie. Wenn wir uns in diesen Dingen verlieren, kann ganz schnell unsere Beziehung zu Gott einschlafen und auch verkümmern. Nun fordert man aber nicht mehr von uns, als treue Haushalter zu sein. Das heißt für uns, dass Gott gerade in diesen alltäglichen Dingen unseres Lebens, dass Gott gerade da uns immer und immer wieder nahe sein soll oder will, dass wir gerade in diesen Dingen eben Gott nicht ausblenden, sondern ihn ja mit hineinnehmen in diese Dinge des alltäglichen Lebens. Dass wir also unsere Verbindung mit Jesus Christus nicht nur sonntags im Gottesdienst leben, sondern Tag für Tag in der Woche, dass wir alles, was wir tun, tun in der Gegenwart unseres Herrn. Dass wir so treu bleiben in der Beziehung zu ihm. Treue heißt doch, in der Beziehung zu Christus zu leben. Treue heißt doch, beten ohne Unterlass. Und Treue heißt, das Wort Gottes zu lesen und ganz auf dieses Wort Tag für Tag zu vertrauen. Und vor allem heißt Treue auch, Sonntag für Sonntag die Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott zu suchen und auch mit seiner Gemeinde. Dass wir also, wie der Hebräerbrief es sagt, dass wir nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen. Das war also schon ein Problem damals vor 2000 Jahren bei den ersten Christengemeinden. Die Treue zum Glauben, die Treue zu Christus, die Treue zu seiner Gemeinde, das ist uns von Paulus hier ans Herz gelegt. Denn nur in dieser Treue können wir auch persönlich wachsen. Persönlich wachsen im Glauben an Jesus Christus. Nur in dieser Treue zu unserem Herrn können wir auch diese Geheimnisse des Glaubens immer mehr in ihrer Tiefe verstehen und für uns annehmen. Und nur in der Treue zu unserem Herrn haben wir auch die Freude des Glaubens. In dir ist Freude in allem Leide. Dieses Lied in unserem Gesangbuch, das können wir nicht einfach von uns heraus so singen. Wie schlimm, wie schwer kann Leid einem Menschen zusetzen? Wie soll ein Mensch da Freude haben in seinem Leide? Das geht allein in Jesus Christus, indem wir mit ihm verbunden sind, indem wir treue Haushalter seiner Zusagen und seiner Liebe sind, indem wir in Verbindung mit ihm bleiben. Und so will Gott, dass es auch für dich dieses Jahr wieder ganz neu Weihnachten wird. Dass er ganz neu ankommt in deinem Leben, dass er ganz neu in Verbindung mit dir kommt, dass du dieses Wunder der Menschwerdung Gottes in aller Tiefe erkennst und darin erkennst, dass dieser Heiland Jesus Christus eben nicht nur der Heiland der Welt, sondern dein persönlicher Heiland ist und sein will. Jesus Christus für dich gekommen, sein Leib für dich gegeben, sein Blut für dich vergossen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.